Habt ihr schon mal einen Ratschlag bekommen, von dem ihr dachtet, der kann auch unmöglich funktionieren? Irgendein Backtipp oder wie man am Auto eine Schraube löst oder irgendetwas, wo ihr dachtet, das geht doch nicht. Und dann die Person hat gesagt, doch, es geht. Und dann habt ihr es gemacht und es hat wirklich funktioniert und wart vollkommen überrascht. Kennt ihr solche Momente, wo ihr es absolut nicht erwartet habt und die Sache dann doch funktioniert hat? Ja, die hat jeder. Man könnte viele auflisten, jeder hat wahrscheinlich einen anderen Moment gehabt. Und es ist etwas, was wir heute uns anschauen werden. Wir sind in der Geschichte kurz vor den 10 Geboten, wo die Kinder in der Kinderstunde es gerade gelernt haben, die 10 Gebote. Und eins von den Geboten ist, du sollst nicht lügen. Und wie oft gibt es Momente, wo wir denken, nee, aber ich muss jetzt lügen. Wenn ich jetzt nicht lüge, dann wird es schief gehen. Ich werde sowas von blamiert, ich werde so viel Ärger bekommen und alles wird schlechter werden, wenn ich jetzt nicht lüge. Aber Gott weiß ganz genau, dass wir diese Herausforderung haben werden. Und deswegen gibt es ein paar Geschichten vor den 10 Geboten, wo Gott uns zeigt, dass wir ihm vollkommen vertrauen dürfen. Gott ist ein guter Gesetzgeber und deswegen dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn die Momente sehr, sehr gehorsam sind. Bisher hat Gott sie in Momente reingestellt, wo sie herausgefordert waren, weil sie in ihrem Herzen gemurrt haben. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Manna, oder? Sie waren wieder hungrig und Gott sagt, so, hier schenke ich euch, aber ihr müsst es so und so machen. Und es hat immer wieder in ihrem Herzen gezeigt, dass sie Gott nicht vertrauen. Und die Geschichte, die wir heute lesen werden, ist ein bisschen anders. Es geht nicht mehr um innere Probleme, sondern Probleme von außen. Und wenn ihr eure Bibel habt, dürft ihr gerne in 2. Mose Kapitel 17 aufschlagen und wir wollen die Verse 8 bis 16 lesen. 2. Mose 17, die Verse 8 bis 16. Wenn ihr jetzt keine Bibel mit dabei habt, dürft ihr gerne zuhören. 2. Mose Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Dort heißt es: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in der Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte. Und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose eine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, und er setzte sich darauf. Mose aber und Aaron stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar auszilgen unter dem Himmel. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Lass uns diesen Text anschauen in 3 Momenten. Zuerst sehen wir den Angriff von Amalek. Wir haben bisher gesehen, dass alle ihre Angriffe bisher aus ihrem Herzen kamen. Sie waren mürrisch darüber, über die Situation, die vor ihnen waren. Und jetzt kommt eine echte Herausforderung von außen. Sie werden angegriffen. Schaut mal in Vers 8. Da heißt es: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wer war Amalek? Amalek war ein Nomadenvolk in der Wüste. Und wir wissen von ihnen, dass sie Nachkommen sind von Esau, dem Bruder von Jakob. Und das heißt, Israel und die Amalekiter sind im gewissen Sinne verwandt. Also sie haben eine Geschichte, die sie miteinander verbindet. Und jetzt kommen sie und attackieren Israel. In 5. Mose gibt es eine bisschen nähere Beschreibung davon in 5. Mose 25, Vers 17 bis 18. Dort heißt es: Gedenke, was ihr Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt. Alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Wir wissen nicht, was die Motivation von Amalek war, Israel anzugreifen. Sie waren weder auf dem Gebiet, wo Amalek lebte, noch waren sie eine Gefahr für das Volk Amalek. Aber wir sehen hier, dass sie ihn Böses antaten. Und sie greifen hinterhältig an. Nämlich nicht dort, wo die starken Männer sind, sondern die Nachhut, die langsamer sind. Die Alten und die Schwachen greifen sie an, um einfach Israel zu schaden. Und in den letzten Worten, Vers 18, heißt es, wie er Gott nicht fürchtete. Sie waren gottlos und haben deswegen Israel angegriffen. Was ist nun die Reaktion von dem Volk Israel? Und Vers 19a. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus und kämpf gegen Amalek. Hier sehen wir auf er das erste Mal Josua in der Bibel, also wird er das erste Mal präsent. Und seine Qualitäten sind auch schon hier sichtbar. Er war wahrscheinlich die rechte Hand von Mose. Und er hat den Auftrag, Männer auszuwählen und gegen Amalek zu kämpfen. Israel hatte aber nicht jetzt eine Überzahl an Kämpfern, die alle kämpfen wollten, weil sie so ein erfahrenes Kriegsvolk waren. Nein, sie waren Sklaven viele Jahrhunderte lang. Und jetzt soll Josua ein paar Männer wenigstens zusammensuchen, mit denen er in den Krieg ziehen soll gegen Amalek. Und es ist hier ein spannender Moment zu beobachten, dass sie etwas tun müssen. Erinnert ihr euch an die letzte Situation, wo sie einer Armee gegenüberstanden? Was war die letzte Situation? Das ist eine ehrliche Frage, ihr dürft antworten. Wann war das letzte Mal, wo sie einer Armee gegenüberstanden, das Volk Israel? Die Ägypter. Und was hat Gott da gesagt, dass sie gegen die Ägypter kämpfen sollen? Nein. In unserem Text heißt es, und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Ein paar Kapitel vorher, wo sie auch gegenüber einer Armee standen, sagt Mose: Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Jetzt ist ein Moment, wo das Volk Israel aktiv werden soll. Es gibt Momente, wo sie zuschauen sollen, wie Gott die Rettung vollbringt. Aber jetzt müssen sie aktiv werden. Was lernen wir hier raus? Was lernen wir aus dieser kurzen Beschreibung des Kampfes? Wir lernen daraus, dass Satan gerne angreift. Satan ist real. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, merken wir, dass hinter Amalek nicht nur einfach eine Feindschaft da ist, sondern Satan dahinter steht. Warum kann ich das sagen? Wenn wir den Rest der Schrift anschauen, sehen wir, dass da ein immerwährender Kampf zwischen Israel und Amalek ist. Wir treffen im Buch der Richter Amalek an, aber vor allem im 1. Samuel 15, Vers 8 sollte Saul gegen die Amalekiter kämpfen und sie vernichten. Und was tat er? Er war Gott nicht gehorsam. Saul nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Wir sehen, dass immer wieder ein Kampf ist. Und Sauls Ungehorsam war darin, dass er Agag nicht getötet hatte. Später lesen wir in 1. Samuel 30 von David. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, das war die Stadt, wo sie gewohnt hatten, da waren die Amalekiter in das Südland und Ziklag eingefallen. Und sie hatten sozusagen die ganzen Frauen und Kinder von David gestohlen und sind mit ihnen weggezogen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass David ihn hinterherjagt. Und dann, Vers 17 heißt es, und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entkam. Also Amalek hat wieder das Volk Gottes angegriffen. Aber es endet dort nicht, die Geschichte von Amalek. Im Buch Esther lesen wir von Haman, der das Volk Israels auch vernichten wollte. Esther 9, Vers 24. Denn Haman, der Sohn Hammedats, der Agagiter. Erinnert ihr euch an einen Agag? Wer war das? der König der Amalekiter. Und Haman ist ein Nachkomme. Haman ist ein Agagiter, also ein Nachkomme von Agag, dem König von Amalek. Das heißt, Haman ist auch ein Amalekiter. Der Feind aller Juden, steht es hier, hatte den Plan gefasst, die Juden umzubringen. Also wenn wir durch das Alte Testament hindurchschauen, sehen wir immer, wie Amalek gegen das Volk Gottes ist. Und wir wissen, dass Satan dahinter ist. Das ist ein Plan von Satan, das Volk Gottes immer wieder und immer wieder zu vernichten. Das heißt, eine Sache, die wir lernen können, dass Satan gerne angreift. Dass Satan auch Völker verwendet, um zu kämpfen. Aber die Frage ist, was heißt das für uns heute? Kämpfen heute auch christliche Völker gegen unchristliche Völker? Sollen wir gegen gewisse Völker kämpfen, so wie die Israeliten es gemacht hatten? Nein, heute kämpfen wir nicht gegen Nationen und Völker. Weil es gibt keine christlichen Völker, sondern es gibt Christen in allen Völkern. Unser Auftrag ist es, Jünger aus allen Nationen zu machen. Unser Auftrag ist es, nicht Nationen christlich angehaucht zu machen. Und das schließt auch einen christlichen Krieg aus. Es kann keinen christlichen Krieg geben, weil sehr wahrscheinlich ist, wenn ein Volk gegen ein anderes Volk kämpft, werden Christen in dem anderen Volk sein, das du angreifen wirst. Und Paulus sagt das in Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wir wissen, dass wir in einem Kampf sind. Und in Vers 12 heißt es, ich habe es hier leider nicht aufgezeigt, heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir kämpfen heute nicht gegen Fleisch und Blut. Menschen sind es, die Fleisch und Blut haben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir wollen Menschen gewinnen. Aber unser Kampf ist gegen den Teufel, gegen die geistigen Mächte der Bosheit. Wie sieht nun dieser Kampf aus? Sollen wir auf Dämonenjagd gehen und mit irgendwelchen Methoden Satan und seine Mächte attackieren? Wenn wir Epheser Kapitel 6 uns anschauen, und das dürft ihr gerne zu Hause nochmal das Kapitel lesen, werden wir dort aufgefordert, uns mit dem Evangelium zu rüsten. Wir ziehen den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Wir müssen uns beschuhen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Wir nehmen das Schwert des Geistes und das Schild des Glaubens. Es sind keine übernatürlichen Kämpfe, die wir eingehen, sondern unser Kampf besteht darin, dass wir das Evangelium anziehen, dass wir an das Evangelium glauben, dass wir uns mit dem Evangelium tränken und das Evangelium verkündigen. Da ist ein Riesenunterschied zwischen dem, wie Israel den Kampf führen musste und wir den Kampf führen. Wir führen den Kampf, indem wir das Evangelium annehmen und die Botschaft des Evangeliums verkündigen, indem wir würdig des Evangeliums leben. Israel musste ein echtes Schwert in die Hand nehmen und Krieg führen. Wir nehmen das Schwert des Geistes und führen den Krieg, indem wir gottesfürchtig sind und anderen Menschen das Evangelium verkündigen. Und heute gibt es tatsächlich viele Irrlehren darüber, wie wir einen geistlichen Kampf führen sollen. Und die Bibel spricht nichts darüber, dass wir irgendwelche territorialen Dämonen austreiben sollen, die an einem gewissen Ort sind und wir gegen sie kämpfen. Die Bibel spricht nichts von solchen Sachen. Unser Kampf besteht darin, dass wir persönlich das Evangelium glauben und das Evangelium verkündigen. Was wäre eine Anwendung daraus? Was könnt ihr jetzt dann mitnehmen, dass Satan angreift und es einen geistlichen Kampf gibt? Eine Anwendung ist, mache einen Schlachtplan. Mache einen Schlachtplan, besonders für die nächsten Wochen. Das geistliche Leben besteht nicht nur darin, dass wir hören und staunen, sondern wir müssen aktiv werden. Wenn es um die Rechtfertigung geht, dann dürfen wir zuschauen. Wir dürfen das Kreuz sehen und staunen. Aber wenn es um die Heilung geht, müssen wir in allen Eifer und alle Kraft daran setzen, gegen Sünde zu kämpfen. Israel durfte zuschauen, wie sie durch das Rote Meer gerettet werden. Jetzt müssen sie kämpfen. Für den Christen ist diese Welt eine Kampfarena, kein Schaukelstuhl. Wir müssen aktiv werden. Und unser Aktivwerden bedeutet es nicht, irgendwelche Dämonen zu vertreiben, sondern das Evangelium mehr zu verstehen, das Evangelium mehr auszuleben und das Evangelium zu verkündigen. Und dazu will ich dich ganz besonders ermutigen. Jetzt vielleicht, wenn du im Urlaub schon bist und per Livestream zuschaust oder noch bereit bist, die Sachen zu packen und zu fahren, nutz diese Zeit, die du hast, um das Evangelium mehr lieben zu lernen. Überleg dir, wo wird deine stille Zeit sein, die du mit dem Herrn verbringst? Welches Bibelbuch willst du studieren? Welches Buch aus deinem Regal muss entstaubt werden und mitgenommen werden, dass du schon lange vorgehabt hast, das zu lesen, aber es immer noch im Buchregal liegt? Wir sind in einem geistlichen Kampf und wir müssen uns rüsten. Ich will dich ermutigen, dir viele Gedanken zu machen, jetzt in der Urlaubszeit oder wenn auch für dich noch Arbeitszeit ist, wie kannst du das Evangelium ausleben? Bete den Herrn, dass du mutig das Evangelium verkündigst. Das ist unser geistlicher Kampf. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Sieg von Israel. Und dazu lesen wir die Verse 9 bis 13. Weil jetzt stellt sich die Frage, wie kann denn Israel in diesem Kampf gegen Amalek siegreich sein? Israel war keine militärische Nation, die geübt waren. Sie waren Sklaven gewesen. Ich weiß gar nicht, welche Waffen sie mit hatten. Amalek dagegen, die hatten viel Erfahrung. Sie hatten immer wieder Überfälle gemacht. Das waren Männer mit Kriegserfahrung. Also wie kann Israel siegreich sein in diesem Kampf? Und wir lesen die Verse 9 bis 11. Morgen, sagt Mose zu Josua, will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Was sehen wir hier? Was macht Mose? Nichts Besonderes, oder? Er nimmt einen Stab.
Vielleicht sah er so aus.
Er nimmt einen Stab und geht auf den Hügel und hält den Stab hoch. Wie kann das dazu beitragen, dass ein Volk siegt, indem er einfach nur einen Stab hochhält? Wird euch helfen beim Kampf? Okay, wer gibt denn die Kraft hier? Wer gibt dem Sieg dem Volk Israel? Dass solange Mose die Hand hochhält, dass sie gewinnen und wenn es runtergeht, dass sie nicht gewinnen. Salome. Gott! In dieser Geschichte geht es nicht um diesen Stab oder wie stark die Hände von Mose sind. Dieser Stab war ein Zeichen dafür, dass Gott die Wunder tut. Ganz am Anfang des Buches sehen wir, dass Gott zu Mose gesagt hat, guck mal, den Stab, den du in der Hand hältst. Wirf ihn auf den Boden, dann wird er zu einer Schlange werden. Also es war tatsächlich der Stab, mit dem Mose die ganze Zeit in der Wüste unterwegs war. Er war ein Hirte gewesen. Und es war ein ganz gewöhnlicher Stab. Es war kein Zauberstab oder irgendetwas Magisches. Sondern die gewöhnlichste Sache, die Mose immer wieder dabei hatte, hat Gott gesagt, dieser Stab wird das Zeichen sein, dass ich die Wunder tue. Mit diesem Stab hat er immer wieder die 10 Plagen über das Volk Israel gebracht. Mit diesem Stab wurde das Rote Meer geteilt. Und jetzt ist wieder der Stab, der den Sieg bringt. Und es ist nicht der Stab, sondern Gott, der diesen Stab für Mose auserwählt hat, dass er mit ihm den Sieg gewinnt. Und dann lesen wir in Vers 12 und 13. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite eine. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Ich würde gerne einen Test mit jemand von euch machen, dass jemand nach vorne kommt und den Stab so lange hält. Aber ich glaube, das wird ein bisschen von der Predigt ablenken, wenn wir zuschauen, wie lange die Person es schafft. Aber was denkt ihr, wie lange würdet ihr sowas schaffen, so einen Stab in die Höhe zu halten? 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde? Mose musste den Stab den ganzen Tag halten. Der Kampf hat sich hingezogen. Und es ist eine Aufgabe, die unmögliche zu erledigen ist. Und deswegen hat er Aaron und Hur an seiner Seite. Das heißt, er hält wahrscheinlich den Stab irgendwie so hoch und seine Hände und die stützen ihn. Und damit sie rankommen, muss er sich auf den Stein setzen, damit sie sonst ganz kaum auch das stützen. Und wir sehen hier einen kleinen Vorgeschmack, dass Mose nicht die Aufgabe alleine erledigen kann. In Kapitel 18 kommt Jitro und wird dann die ganzen Tipps geben, wie er das Volk besser verwalten kann. Und wir sehen schon hier, Mose ist ein guter Stellvertreter für das Volk. Er sorgt sich um sein Volk, aber er kann es nicht alleine machen. Er braucht Hilfe von jeder Seite. Und dann lesen wir in Vers 18, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und es ist ein interessantes Wort, das Wort fest, was man vielleicht jetzt beim Oberflächenlesen gar nicht sehen würde, sondern das Wort fest ist dasselbe Wort wie das Wort Glauben. In Habakuk heißt es, der Gerechte wird durch Glauben, und es ist dasselbe Wort wie hier, das Wort fest, leben. Und sozusagen, Glaube ist eine feste Zuversicht auf den Herrn. Und das ist, was wir, glaube ich, im gewissen Sinne bei Mose sehen. Er vertraut auf den Herrn mit seiner ganzen Stärke. Er vertraut auf den Herrn mit allem, was er hat. Und Gott schenkt den Sieg. Und was lesen wir? Vers 13. Josu bewältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Der Sieg hier allein ist nicht in Josuas Kraft oder in Moses Exzellenz, sondern Gott ist es derjenige, der den Sieg schenkt. Welche Lektion lernen wir daraus? Die Lektion, die wir lernen, ist, wir sind abhängig von Gott. Gott allein kann den Sieg schenken. Ja, wir müssen aktiv sein, aber wir sind vollkommen abhängig von Gott. Wir müssen verstehen, dass weder die größte Sünde noch die tiefste Not Jesu Macht aufhalten können. Ich habe schon darüber geredet, dass heute viel geistlichen Kampf geht. Und wenn es um dämonische Einflüsse geht, gibt es zwei Fehler, die Menschen machen. Entweder sie sprechen gar nicht darüber oder sie wollen über nichts anderes sprechen. Es gibt die Seiten, die es vollkommen ignorieren oder die sich vollkommen darin vertiefen. Und beides ist falsch. Wir haben nicht die Aufgabe, heute jeden Tag Dämonen auszutreiben. Und heutzutage werden Trinkdämonen ausgetrieben, Dämonen der Lust. Und das ist Sonntag für Sonntag, kommen Menschen, die sagen, ich habe einen Dämon der Lust und der muss ausgetrieben werden. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen dem Satan widerstehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir ihm eine Standpauke geben und sagen, wir vertreiben dich hier und jetzt ist es die Sache getan. Der geistliche Kampf, Satan widerstehen, besteht in einem gottgefälligen Lebensstil der Unterordnung unter Gott. Dass wir nicht mit der Welt Freunde sind und dass wir einen demütigen Lebenswandel führen. Das ist, wie geistlicher Kampf aussieht. Schaut mal in Epheser 6, Vers 10 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Es ist nicht in uns die Stärke, in unseren Kräften und Vermächtnissen, sondern in dem Herrn ist die Stärke und in der Macht seiner Stärke. Er ist es derjenige, der den Sieg gibt und die Dämonen besiegt. Nicht wir sind es. Für uns ist es die Waffenrüstung Gottes und die besteht in einem gottgefälligen Charakter. Das ist alles, was wir machen müssen. Die Waffenrüstung Gottes ist nicht irgendwelche übernatürlichen Waffen, die wir anziehen und Kanonen abschießen. Es besteht in einem gottgefälligen Lebenswandel von uns und Gott ist es, der den Sieg gibt. Wir haben eine Verantwortung, aber unsere Verantwortung ist nicht mehr als das, was wir tun können. Was ist eine Anwendung, die wir damit mitnehmen können? Wir müssen auf den Herrn vertrauen, aber der Aspekt, dass Moses nicht alleine machen könnte, sollte uns dazu motivieren, tiefe Beziehungen in der Gemeinde zu bauen. Wir brauchen einander in diesem Kampf. Ich will euch ermutigen, dass ihr starke Beziehungen zu denen baut, die fest im Glauben sind. Das ist nicht optional für uns. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander in diesem Kampf. Ja, Gott gibt den Sieg. Aber wir müssen einander ermutigen, einander stärken, dass wir in diesem Glauben festbleiben. Mose hatte den Wunsch, Gott zu gefallen. Er hatte diesen Glauben, aber er brauchte trotzdem die Hilfe von Aaron und Hur. Kommen wir zum dritten Punkt. 2. Mose 17, die Verse 14 bis 16. Die Erinnerung daran. Diese ganze Geschichte mit dem geistlichen Kampf endet mit einer Erinnerung. Warum? Weil wir unglaublich vergesslich sind. Wir vergessen, welche Wunder Gott getan hat und wir vertrauen immer wieder schnell auf uns. Und deswegen schenkt Gott hier eine Erinnerung. Schaut mal in Vers 14. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es in Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Nach diesem Kampf befiehlt Gott, dass man sich daran erinnern soll. Und zwar, schreibe das zum Gedenken in ein Buch. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass wir sehen, dass irgendetwas aufgeschrieben werden muss. Das ist das erste Mal, dass in einem Buch etwas aufgeschrieben wird. Und Gott befiehlt diese Erinnerung. Und die beste Erinnerung ist es, wenn man das immer und immer wieder lesen kann. Und Josua muss es ganz besonders sich merken, weil er wird der zukünftige Leiter sein. Wir dürfen tatsächlich heute so dankbar sein für die Bibel. Wir dürfen immer und immer wieder schwarz auf weiß lesen, was aufgeschrieben worden ist. Die Wunder, die Gott getan hat. Und wir brauchen diese Erinnerung. Und dann, was macht Mose? Vers 15. Und Mose baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Es ist ein Altar zur Erinnerung. Da wird ein Dankesopfer dargebracht. Mose baut diesen Altar, um sich daran zu erinnern, und nannte diesen Altar: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Was ein anderes Wort für ein Kriegsbanner? Ein Feldzeichen, genau. Oder? Wie sieht das aus? Wie eine Flagge. Mose sagt: Der Herr ist meine Flagge. Er ist mein Kriegsbanner, er ist mein Feldzeichen. Und ein Feldzeichen ist es, wenn eine Armee geht, das Zeichen, das sie tragen, unter welche Autorität gehen sie? Zu welchem Nation, zu welchem König gehören sie? Und dann Vers 16. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt es hier klar, dass sein Kampf immer gegen Satan und sein Volk sein wird. Amalek war sozusagen ein Mittel in der Hand von Satan und Gott sagt, er wird nicht diesen Kampf aufgeben. Er wird für immer kämpfen. Was können wir daraus lernen? Die Lehre ist, wir sind sicher bei Gott. Mose muss das aufschreiben, damit das Volk sich immer und immer und immer wieder daran erinnert, dass Gott ihr Sieg ist. Dass nicht in ihrer Kraft sie den Sieg haben, sondern dass sie bei Gott sicher sind. Sicherheit bedeutet nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern dass Gott immer da ist, egal wie viel Gefahr da ist. Das ist, was Sicherheit für Christen ist. Nicht, dass keine Angriffe kommen werden oder keine Schwierigkeiten da sein werden, sondern dass Gott bei uns, egal was passiert. Und interessanterweise, in 4. Mose, Kapitel 13, hat das Volk schon diese Lektion ganz, ganz schnell vergessen. Sie sollen da in das verheißene Land hineinziehen. Und Gott sagt, hier ist das Land, das ich euch gegeben habe. Und die Kundschafter sind da und sie kommen zurück. Und dort heißt es, wir sagen, die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter und Jebusiter und Amariner wohnen aber im Bergland. Die Kanaiter am Meer und entlang des Jordan. Die sagen, da wohnen die Amalekiter. Kaleb, der gottesfürchtig war, aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Woher wusste Kaleb, dass sie es gewiss bezwingen werden? Weil Gott in 2. Mose 17 es bewiesen hat. Ich kann den Sieg geben. Und jetzt sind wir, die Amalekiter, da und die anderen Völker. Und das Volk sagt, nein, 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 wir schaffen das nicht. Kaleb sagt, doch, wir schaffen das, weil Gott an unserer Seite ist. Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Sie hatten 2. Mose 17 vergessen. Sie hatten vergessen, dass der Herr ihr Kriegsbanner ist. Dass der Herr diesen Kampf führt. Und das war die Ursache für die 40 Jahre Wüstenwanderung. weil sie Gott nicht vertraut hatten, dass er diesen Sieg gibt. Welche Anwendung können wir daraus mitnehmen? Erinnere dich an dein Banner. Erinnere dich, unter welcher Flagge du gehst. Erinnere dich daran, dass Gott, der Herr, dein Banner ist. Und ich finde es eine Stelle in Jesaja 11, die sagt es noch so schön und deutlich und klarer, wer die Flagge ist. Und dort heißt es in Jesaja 11, Vers 10, und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Wer ist der Wurzelspross Isais? Jesus. Also David ist sozusagen der Wurzelspross Isais, aber in der Erfüllung ist es Jesus, der Nachkomme Davids, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Er spricht hier von der Zeit, die kommen wird, aus Jesajas Perspektive, dass die Heidenvölker zu Jesus kommen werden. Und er wird ein Banner sein. Und das ist die Botschaft für uns heute. Du stehst unter der Herrschaft Christi. Das heißt es, was es Christ zu sein bedeutet. Auf deiner Flagge steht Christus. Er ist dein Herr, er ist es, der dir Kraft gibt und unter seiner Flagge darfst du ziehen. Das ist viel mehr wert zu wissen, dass Christus unsere Flagge ist und dass wir unter ihm sind. Es ist viel mehr wert als ein Kreuz als Halskette oder als ein Fisch auf dem Auto. Wir müssen nicht nur symbolisch das haben, sondern wir müssen uns tagtäglich daran erinnern. Christus ist unser Herr. Wir gehören zu ihm. Das ist, wer du bist. Du gehörst Jesus. Ich finde es so schön, wie Jesus das in Lukas 10, Vers 20 sagt. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, in Bezug auf den geistlichen Kampf. Es geht nicht darum, dass wir haben Macht über die Dämonen, weil wir so stark sind und mächtig sind und wir können sie austreiben und alles Mögliche machen. Sagt, freut euch nicht darüber. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Unsere Freude, unsere Hoffnung in diesem ganzen geistlichen Kampf ist es, wir sind sicher bei Gott. Wir gehen unter der Flagge Christi. Christus selbst kämpft für uns. Er ist es, der den Sieg errungen hat. Er ist es, der den Sieg auch erringen wird. Das ist all unsere Hoffnung. Es geht nicht darum, wie stark und mächtig wir sind, sondern dass wir uns daran erinnern, welches Banner wir tragen. Nämlich, wir gehören zu Gott. Und es macht so einen Riesenunterschied, zu wissen, dass wir Christus gehören. Stell dir vor, du kündigst bei deiner Arbeitsstelle. Dann suchst du dir einen neuen Job, einen neuen Chef. Und eines Tages ruft dein alter Chef bei dir an und sagt, ich brauche dich heute für die Spätschicht. Sei bis 14 Uhr auf der Arbeit. Was wäre deine Reaktion? Du sagst, ich arbeite nicht für dich. Ich habe eine neue Arbeit und einen neuen Chef. Christus hat uns gerettet von Satan und seiner Macht. Und wir sind jetzt unter seinem Banner. Er passt auf uns auf. Lass uns das nie vergessen, dass wir Christen sind, dass wir in der Gerechtigkeit wandeln und für ihn leben. Wir kommen zum Schluss unserer Predigt. Wir haben diesen Einstieg in diesen geistlichen Kampf gesehen und so bildlich veranschaulicht, wie Gott gegen Amalek gekämpft hat. Wir haben gesehen, dass Amalek angegriffen hat. Und das müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass Angriffe kommen werden. Satan ist real und er wird angreifen. Aber dann haben wir gesehen, wie Israel gesiegt hat. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft. Lass uns auch nie vergessen, dass wir nicht aus eigener Kraft in der Heilung wandeln können, sondern wir müssen auf Gott vertrauen, der uns den Sieg schenken wird. Und dann haben wir gesehen, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern müssen, dass Christus unser Banner ist, dass wir Christen sind, dass wir befreit sind, für ihn zu leben. Wir sind nicht mehr dazu berufen, Satan zu dienen, sondern Christus hat uns befreit und wir gehören zu ihm. Möge Gott uns in dieser Woche darin segnen, dass wir, auch wenn die Anfechtungen kommen, die Herausforderungen kommen, voll und ganz auf unseren Herrn vertrauen. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und Gott den Herrn darum bitten, um Gnade. Herr, ich danke dir, dass du mächtig bist. dass du mächtiger bist als alle Dämonen, mächtiger bist als alle Angriffe und dass wir dir ganz vertrauen dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns gerettet hast, dass deine Flagge über uns gehisst ist und dass wir dir gehören dürfen. Ich bitte dich für diejenigen, die heute, die hier sind, die dich noch nicht kennen, bitte dich, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest und dass sie verstehen, dass du ein guter Gott bist, der gerne rettet und dass sie im Glauben sich an dich wenden. Ich bitte dich, Herr, für uns Christen, dass wir in dieser Woche auf dich vertrauen, dass wir uns nicht faul zurückziehen, sondern stark sind in diesem Kampf, dass wir an dein Evangelium glauben, dass wir dein Evangelium ausleben und dein Evangelium verkündigen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns darin segnest und ich weiß, dass du es gerne tust, weil es um deine Ehre geht. Amen.